Ja, es ist schön zu sehen, dass wir als Gemeinde wirklich vernetzt sind, jetzt hier im Stadtteil schon seit Jahren. Und das tut gut, wahrzunehmen, dass wir gerne gesehen sind und dass das, was wir als Gemeinde einbringen können, wirklich eine ganze Menge ist. Nicht nur hier diese Räumlichkeiten, die wir hier haben, sondern auch die Bereitschaft, sich einzubringen in den Stadtteil. Das ist schon eine tolle Sache. Und da sind wir auch sehr, sehr gerne gesehen. Gestern waren ganz viele Kinder an unserem Stand und die katholische Kirche war direkt nebenan, hatte auch so einen Bastelstand. Und es war einfach super, mit den Kindern und den Eltern zu basteln, beziehungsweise wir haben so ein kleines Büchlein. Ich habe hier so eins mitgebracht. Zusammengebastelt und das Schneiden und Zusammenlegen und so weiter und so weiter. Und wer dann die erste Labyrinthgeschichte erledigt hatte, der bekam dann ein Stückchen Popcorn, also das heißt eine ganze Tüte Popcorn, und da sind viele gute Gespräche dann dadurch entstanden. Also ist eine super Idee vom Gemeindejugendwerk, konnten wir uns das ausleihen. Also Konstanze und ihre Mitarbeiter haben da wirklich eine super Arbeit geleistet und eine ganze Reihe von verschiedenen Leuten aus der Gemeinde. Das war schon eine tolle Sache. Der Predigtext heute, Galater 5 bis Galater 6, das sind zwei Kapitel, aber es sind eine ganze Reihe von Versen ausgelassen. Von daher nur vom 5. Kapitel die 24 bis 26, die drei Verse, und bis Vers 10. Ich lese in Auswahl das mal vor. Wer das in seiner Bibel nachlesen, mitlesen möchte, kann das gerne tun. Es ist die neue Genfer Übersetzung, also etwas eine neuere, verständliche, schöne, gute Übersetzung. Aber es gibt sicherlich auch andere und von daher kann man das gut vergleichen. Wer zu Jesus Christus gehört? Also nach einem Sonntag, wo die Taufe noch nicht ganz zugedeckt ist und wo jetzt die Frage ist, ja, wie lebt man denn jetzt so als Christ? Ist das vielleicht auch ein Predigtext, der gar nicht so verkehrt ist? Und was macht man denn da jetzt dann so? Und das schreibt Paulus im Galaterbrief ganz fröhlich. Und das wollen wir uns durchlesen. Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Boah, das ist schon heftig. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren, nicht neidisch aufeinander sein. Und wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht auch das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes ewiges Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Also da steht eine ganze Menge drin, wie lebt man denn jetzt als Christ? Nicht beneiden und nicht herausfordern, nicht dies und jenes, aber dafür das und das und das und das tun. Also eine ganze Liste von Sachen. Das ist schon hilfreich, wenn man weiß, wenn ich die Bibel aufschlage, kann ich relativ klare und eindeutige Hinweise bekommen, wie ich denn jetzt als Christ lebe. Anweisungen für den Alltag, praktische Hinweise für das christliche Leben, die kann ich teilweise eins zu eins übertragen. Das ist gut. Und dann steht da eben auch dieser Vers, einer trage des anderen Last, so wie Luther das übersetzt, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und auch mit diesem ersten Vers, dass wir gekreuzigt sind. Ach ja, nicht? Da geht's wieder los mit der Schwere des christlichen Lebens. Das Gesetz Christi erfüllen. Also Geht es nach Geboten und Vorschriften, nach Zwang? Christsein hat das denn immer mit Geboten und mit Zwang und mit Vorschriften und mit Gesetzen und mit Erfüllen und dies und jenes musst du tun und das lassen und da, wo du Fehler machst, ist Sünde und Schuld. Ist das eigentlich sehr einladend? Wenn uns sozusagen wieder deutlich wird, dass das alles so auf unserem Rücken liegt und dass wir die Gebote Gottes zu erfüllen haben und das Gesetz Christi, das hört sich so massiv an. Ist Glaube da nicht auch abstoßend? Hat immer mit schlechtem Gewissen zu tun. Hast du heute genug gute Taten gemacht? Ich möchte heute diese ganzen Hinweise gar nicht beachten, aber dieses Wort nach dem Gesetz Christi mal aufschlüsseln. Gibt es da nicht auch einen anderen Zugang zu dem Thema Gesetz? Muss man das immer als eine Last empfinden oder hören, die auf uns ruht, die wir zu tun hätten und dies und jenes müssen wir tun, das und jenes lassen? Im Deutschen gibt es das ja durchaus. Also, wenn man das Gesetz des Stärkeren erfüllt, da ist eine ganz andere Situation mit gemeint, das Gesetz des Stärkeren. Wenn man das so sagt, Eppinghofen ist ja vielleicht so ein Stadtteil, vielleicht Stürum auch noch oder andere Stadtteile hier im Ruhrgebiet, wenn das Gesetz des Stärkeren, Ellenbogengesetz oder Ellenbogengesellschaft oder so irgendetwas. Halt den Mund, ich hol meine Brüder. Gesetz des Stärkeren. Wenn du keinen auf die Nase kriegen willst, dann hältst du den Mund und gehst. Denn der Stärkere sagt, dass hier in diesem Stadtteil oder was zu tun wäre. Halt den Mund oder ich hol meine Brüder. Also das Gesetz des Stärkeren hieße dann, wenn du deine Brüder holst, wirst du das Gesetz des Stärkeren erfüllen. Um das jetzt mal im biblischen Sprachgebrauch auszudrücken. Wenn du deine Brüder holst, dann wirst du das Gesetz des Stärkeren erfüllen. Ja klar, um dem anderen deutlich zu machen, wer hier das Sagen hat und wer nicht. Gesetz. Da hören wir nicht die Frage nach den Geboten, da hören wir nicht die Frage, wehe machst du oder wehe darfst du nicht und so weiter, sondern da hören wir, aha, das ist etwas, wenn ich das eine tue, hat es die andere Auswirkung. Wenn ich meine Brüder hole, ich habe nur einen Bruder leider, aber wenn ich meine Brüder hole, dann wird dem anderen deutlich, entweder du hörst jetzt auf, hier rumzuquaken oder es gibt irgendwas. Gesetz des Stärkeren. Gesetz des Frechen, Gesetz des Schnelleren. Also wenn du an der Kuchentafel lange fragst, darf ich noch ein Stück nehmen, ist das höflich, aber uneffektiv, denn derjenige, der nach dem Gesetz des Schnelleren handelt, nimmt sich das Ding, hat das und hat es auf dem Teller. Und wenn du fragst und sagst, könnte ich noch ein Stückchen, ja, vielleicht wollen die auch noch und nimm nicht so viel, mach die Hälfte und so. Wenn du das auf deinem Teller hast, teilt das Stück Kuchen keiner mehr. Du hast es einfach. Wer das Gesetz des Schnelleren erfüllt, der nimmt das Stück Kuchen und tut es auf seinen Teller und kann es essen. Das ist mit dem Parkplatz ganz genauso. Bei Aldi oder Lidl oder was auch immer. Es gibt einen Parkplatz und das ist meiner. Fertig. Gesetz des Schnelleren. Wenn man das fragen, wollen Sie da vielleicht und so weiter. Ne, hast den Gesetz des Schnelleren. Das hat auch nichts mit Gebote und Finger hoch, du darfst nicht und als Christ musst du und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich so und so handle, dann ist das Gesetz des Schnelleren und ich habe das Stück Kuchen und fertig ist. Das geht ganz schnell. Vielleicht muss man da auch als Christ ein wenig anders hören, wenn man das Thema Gesetz und Gebote und all solche Sachen hört, dass man da sich nicht zu schnell in eine Situation hineinbringt, wo man den Zeigefinger, der vielleicht vom Himmel herunter gezeigt wird, dann sofort hört. Gesetz des Schnelleren, Gesetz des Stärkeren, Gesetz der Straße, all diese Dinge. Naturgesetze, Gesetze sind etwas ganz Normales, etwas ganz Natürliches. Als Newton vor dem Apfelbaum saß hat er festgestellt, guck dir an, in England fallen alle Äpfel auf den Boden. Und das ist ja interessant, das ist in Deutschland genauso, Ukraine, Russland ganz genauso. Es fallen die Äpfel immer auf den Boden. Er hat daraus das Newtonsche Gesetz gemacht. Es gibt eine Schwerkraft, die in Richtung Erdmittelpunkt geht. Und das ist in England und Deutschland und Ukraine, was weiß ich wo, überall das Gleiche. Das heißt, je dichter du bei der Erde bist, in der Nähe der Erde, fallen alle Äpfel in Richtung Erde. Das ist so. Und auch an dieser Stelle ist nichts mit Moralien, also mit irgendwelchen Moralvorstellungen, die wir erfüllen müssen oder nicht, sondern das ist einfach so. Und wir empfinden es als hilfreich, dass ihr auf den Stühlen sitzt und nicht anfangen zu schweben, nicht festhalten muss, damit das nicht. Das ist etwas ganz Normales. Wir erfüllen das Gesetz der Schwerkraft, ohne dass wir da irgendein großes Problem bei hätten. Warum denn beim Gesetz Christi? Das ist für uns ganz normal. Das ordnet unser Leben, weil wir auf dem Stuhl sitzen können und ganz normal wissen, der Stuhl bleibt stehen. Hier jedenfalls in dieser Gemeinde. Das Gesetz Christi erfüllen. Gesetz des Pythagoras. A² plus B² gleich C². Das heißt, du kannst die Länge der Hypotenuse ausrechnen. Wenn die beiden Schenkel im rechten Winkel sind, dann weißt du, du kannst das ausrechnen. Cosinus und Sinus und all diese Dinge, du kannst dieses, und es ist ein ganz normales Gesetz oder Gesetz des Tales über irgendeiner glatten Gerade ist, wenn es da einen rechten Winkel gibt, beschreiben die Dreiecke einen Kreis. Das kannst du ausrechnen und findest, aha, das heißt, der rechte Winkel hat bestimmte Gesetze, die er erfüllt, und damit kann man bestimmte weitere Dinge ausrechnen. Jede Art von Statik und so weiter beruht darauf, dass man das berechnet. Und dass das immer das Gleiche ist und dass bei diesem Gebäude es genauso ist wie beim Nachbargebäude. A², B² und so weiter ist immer C², oder was? Nicht immer, natürlich. Es muss halt die Voraussetzung gegeben sein. Also, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, beginnt das Gesetz Christi zu greifen. Das will Paulus uns deutlich machen. Im Weltraum gelten ja auch die Schwerkraftgesetze, genauso wie bei Newton in England. Aber du bist zu weit von der Erde weg. Das heißt, die Schwerkräfte sind nicht mehr so stark, dass da Äpfel irgendwie in Richtung Erdboden fallen, sondern sie fangen tatsächlich an zu schweben. Ist das vielleicht auch zu übertragen auf die Frage, wenn du dicht an Christi und seiner Gemeinde dran bist, an Christus und seiner Gemeinde, dass dann bestimmte Gesetze greifen, bist du zu weit weg, greift es nicht mehr. Dann fallen die geistlichen Äpfel eben nicht mehr auf den Fußboden, sondern schwirren irgendwo irgendwie rum. Gibt es da Dinge, wo wir sagen müssen, hey, das ist doch irgendwas Sinnvolles, was Gott der Schöpfer geschaffen hat und was Gott der Erlöser konstruiert hat? Und das gehört zur Normalität, zum Grundbestand unseres Lebens dazu, dass wir das so und so leben und erleben können. Voraussetzung, wenn man sie beachtet, nicht gegen sie arbeitet, schaffen sie Reich Gottes. Zentralbegriff hier, Gesetz Christi. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es geht also um eine Art, sagen wir mal, geistliche Mechanik. Und vielleicht kommt man dann weg von diesen Geboten und dem Zeigefinger und wehe euch und ihr dürft nicht, sondern hinein in ein Denken, wo eine geistliche Mechanik greift, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn du ein Uhrwerk hast, so und so, und du ziehst es auf, dann zeigt es dir vielleicht in bestimmten Voraussetzungen die richtige Uhrzeit. Und das macht Sinn, dass die einzelnen Zahnräder ineinander greifen, also eine geistliche Mechanik entsteht, die dann Reich Gottes bauen, geistliche Uhrzeit anzeigen oder so. Es geht um eine Funktionsweise. Einer trage des anderen Last. Da, wo das geschieht, wissen wir, da ist Reich Gottes. Und da ist Reich Gottes, egal wie sich das Ding nennt. Wir haben ja gestern auch so einen Zettel hier in die Hand gekriegt. Egal wie sich die Gemeinde nennt, diese Gemeinde habe ich zum ersten Mal gehört, Army of God International Gospel Center. Ist hier in Mühlheim, habe ich noch nie was davon gewusst. Egal wie sich das Ding nennt, Da, wo einer trage des anderen Last geschieht, ist Reich Gottes. Egal, was für ein Name draufsteht oder nicht draufsteht. Evangelisch, katholisch oder Army of God, was auch immer. Sie haben ja gestern Musik gemacht. Okay, kann man machen. Ja, war sehr gut. Aber was will ich damit sagen? Geistliche Gesetze sind nicht davon abhängig, ob da die Fassade stimmt, sondern ob die geistliche Mechanik da ist. Ob wir das Gesetz Christi erfüllen, ob das, was Christus uns vormacht, das Vorbild, dann anfängt zu greifen. Und dass man nicht zu weit davon weg ist und sagt, ja, ich kann, Gemeinde existiert auch ohne mich. Ja klar, im Weltraum gibt es auch Äpfel möglicherweise. Nicht? Aber sie fallen eben nicht mehr auf den Boden. Das heißt, die bestimmt die Dinge, die Gott geschaffen hat hier für die Erde, geistliche Mechanik funktioniert dann nicht. Dann schwirrt eben so ein Apfel da rum und fällt nicht mehr auf den Boden. Paulus macht hier deutlich, dass das, was Gemeinde ausmacht, eigentlich auf den Grundauftrag Jesu zurückzuführen sei. Wenn Jesus die Last dieser Welt, Schuld und Sünde, trägt, ist das unser Auftrag genauso. Nicht Schuld und Sünde zu tragen, sondern einander die Last zu tragen. Das heißt, Paulus macht deutlich, führt Gemeinde zurück auf den Grundauftrag von Reich Gottes. Das, was Jesus getan hat, sollen wir einander auch tun. Und da, wo wir einander die Last tragen, beginnt eine geistliche Mechanik zu wirken, dass etwas entsteht, was du dann nicht mehr in der Hand hast, weil Gott anfängt, mit seiner Art Kraft zu wirken. Paulus nennt das hier Heiliger Geist. Das ist etwas anderes als Zahnrad, na klar. Aber er macht deutlich, dass es da eine geistliche Mechanik gibt, die anfängt zu wirken mit der Voraussetzung, trage einer des anderen Last. Kann man dann natürlich fragen. Also wenn ich mir vorstelle, wir gehen auf eine Bergtour oder wie die 4M-Gruppe nach Schottland, in die Highlands, alles, was wir brauchen, müssen wir mitnehmen. Wir hatten in Düsseldorf so ein paar Spezialisten, oder einen Spezialisten, der zu so einer Gruppe gehörte, die haben sich Jahre über gesammelt, für sich gespart und dann haben sie in den Alpen angefangen zu trainieren und dann die 6.000, 7.000 in den Anden und Himalaya und was weiß ich, was der Reihe nach. Alle 2-3 Jahre sind sie aufgebrochen, 5 bis 10 Leute, grammweise die Nahrung abgewogen und die Sachen, die sie mitnehmen mussten und so weiter und so weiter. So, wenn man jetzt auf der Tour ist, miteinander, gibt es ja... Was soll das, dass ich meinen Rucksack abnehme und ihn der anderen tragen lasse und ich seinen trage? Dadurch wird ja das Gewicht nicht weniger. Einer trage des anderen Last. Also was soll das, dass wir jetzt die Rucksäcke tauschen? Dadurch ist, was wird dadurch? Wenn man mal anfängt nachzudenken, was geschieht da eigentlich? Von der Masse und vom Gewicht her tut sich da gar nichts. Aber man kann natürlich unterschiedliche Arten nehmen, um eine Bergtour zu organisieren. Normalerweise, gerade wenn man so 6 oder 7 oder 8.000er sich vornimmt, dann ist man miteinander angeseilt. Und man kann so schnell gehen, wie der Schwächste geht. Und wenn man merkt, der eine oder andere kann nicht mehr, du, ich kann nicht mehr, kannst du mir mal helfen? Dann gibt es vielleicht Situationen, wo man dem anderen unter die Arme packt und dann ist er wieder stabil und kann weiterlaufen. Dann ist man etwas langsamer, das mag wohl sein. Als Seilschaft sichert man sich aber gegenseitig ab. Man achtet aufeinander, man ist miteinander verbunden. Man kann aber auch eine Bergtour so organisieren, dass man sagt, Leute, 12 Uhr müssen wir oben auf dem Gipfel sein. Denn guckt euch das Wetter an, nicht? Kommt irgendwie Wolken oder was weiß ich was, das Wetter kommt, wir müssen bis dann und dann es geschafft haben. Jeder versucht, so schnell wie möglich hochzugehen und diejenigen, die langsam sind, können ja versuchen weiterzugehen, aber die, die dann schon oben auf dem Gipfel sind, 12, 13 Uhr, die haben vielleicht Möglichkeit, ein paar Fotos zu machen, ein bisschen was zu essen und können wieder runter und holen dann die Langsamen ab, die den Gipfel nicht geschafft haben. Und dann geht man wieder miteinander runter. Wenn ich mir vorstelle, dass Gemeinde so wäre, also nach dem Gesetz des Schnelleren, so nach der Melodie, auf den Gipfel kommen nur die besten 10 von uns, also in den Himmel kämen nur die besten 25 von uns. Was für eine Atmosphäre wäre dann in der Gemeinde, wenn das Ziel wäre oder die Art und Weise, wie wir Gemeinde bauen? Wir müssen um 12 oben auf dem Gipfel sein, bis 13 Uhr haben wir Zeit, ein paar Fotos machen, was essen und die Langsamen holen wir auf dem Rückweg wieder ab. Die schaffen es halt nicht. Die hatten eine schöne Tour, aber nicht den Gipfel. Wenn Gemeinde so wäre, ist es doch interessant, dass Jesus sagt, so soll es nicht sein. Einer trage des anderen Last. Wir sind miteinander angeseilt in einer gemeinsamen Seilschaft. Dann sind wir zwar nicht so effektiv, aber wir haben eine geistliche Gemeinschaft. Dann müssen wir nicht bestimmte Ziele erreichen, sondern wir haben miteinander einen geistlichen Leib gebildet. Und das ist offensichtlich Jesus wichtig. Einen geistlichen Leib. Gemeinde entsteht über dem Handeln Jesu und nicht über dem Erreichen des Ziels, um 12 Uhr auf dem Gipfel zu sein. Oder möglichst viel Lobpreis oder besonders gute, was weiß ich was zu machen. Man könnte Gemeinde ganz zielorientiert machen, das und das wollen wir als Gemeinde erreichen. Jedes Jahr 50 Leute mehr oder jedes Jahr 5 Leute mehr oder was auch immer. Und alle, die uns dabei stören, eine glattgeleckte Gemeinde zu sein, die versuchen wir an den Rand zu drängen, damit niemand von ihnen gestört wird. Und wer einen falschen Ton singt, wird sowieso gleich aus dem Lobpreisteam rausgeworfen. Wenn wir so Gemeindearbeit machen würden, hätten wir vielleicht einen guten Effekt, aber keine geistliche Gemeinschaft. Es würde das Wesentliche einer Gemeinde dabei kaputt gehen. Und das will Jesus hier deutlich machen, das will Paulus hier uns deutlich machen. Es geht nicht um ein Wettrennen in den Himmel. Es geht nicht um ein möglichst effektiv sein. Hoffentlich komme ich an und schaffe ich es besonders gut, sondern um eine geistliche Gemeinschaft. Einer trage des anderen Last. Es macht uns Mühe, manchmal wahrzunehmen, dass Christus Mühselige und Beladene in sein Reich hineinruft. Herr, warum schenkst du uns nicht die Schönen und Reichen und die Effektiven und die Gesunden? Warum sind es immer Kranke? Es wäre doch so schön, die Starken hier in der Gemeinde zu haben. Und interessanterweise, die interessieren sich nicht fürs Reich Gottes, sondern diejenigen, die spüren, dass sie bei Christus angenommen sind, dass sie so sein dürfen, wie sie sind und auch mal sagen dürfen, ich kann nicht mehr. Und die ganze Gruppe merkt es, weil wir miteinander angeseilt, angeleint sind. Und wir merken, wir müssen Pause machen, er kann nicht mehr. Komm, ich trage deine Last. Ich trage dich, wir tragen dich miteinander durch. Und so ist es zu verstehen, wenn Paulus im Philipperbrief schreibt, Christus hat seine Herrlichkeit nicht für sich behalten, sondern ist Mensch geworden wie wir. Hat unsere Schuld und Last getragen, hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Christus hat also alle unsere Last getragen, hat sich niedergebeugt zu uns, deswegen hat Gott ihn erhöht. Nicht, weil er so effektiv war, sondern weil er all seine Schönheit und Stärke im Himmel gelassen hat und Mensch geworden ist wie wir. Hat unsere Niedrigkeit geteilt. Das macht Reich Gottes aus. Das macht Reich Gottes aus. So entsteht Gemeinde und so entsteht ein geistlicher Leib. Das heißt, in dem Moment, wo diese geistliche Mechanik anfängt zu wirken, schreibt Paulus, trägt uns der Geist Gottes und bekommen wir von ihm eine Kraft geschenkt, die nicht mehr unsere Kraft ist. Geist Gottes. Und Paulus macht das deutlich an der Stelle, wo er sagt, Christus ist auferstanden, das hat ihm neues Leben gegeben, selbst im Tod. Das kann sogar Dinge sprengen, das heißt, das hat sogar die Macht, den Tod zu besiegen und aus Sackgassen herauszuführen. Diese Kraft Gottes. Aber wie gesagt, im Weltraum existiert die Schwerkraft auch. Aber wenn man zu weit von der Erde entfernt ist, dann ist das mit dem Apfel und dem Erdboden eben nicht mehr. Dann findet man das nur in England oder in Deutschland oder was. Und nicht oben im Weltraum. Nicht zu weit weg von der Gemeinde. Geistliche Mechanik. Geist Gottes, ein ganz wichtiges Thema. Neues Leben, das uns Gott schenkt, durch den Geist Gottes. Und dann kann man es verstehen, wenn Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, also dass ihr aufeinander Acht habt und dass ihr einander die Lasten tragt. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, nicht weil ihr so effektiv seid. Nicht, weil ihr so viele Ziele erreicht oder so viele Stände auf den Straßen aufbauen könnt, sondern weil die Leute merken, die Art, wie man miteinander umgeht, das ist Jesu Art. Und da entsteht geistliche Gemeinschaft, wo Menschen sagen, da kann ich sein, da kann ich kommen, so wie ich bin. Und das zieht natürlich vor allen Dingen uns an in den Momenten, wo wir merken, wir sind schwach, wir können nicht mehr. Ich weiß, Herr, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Hilf mir. Das sind die Momente, wo wir bereit sind, dann auf ihn zuzugehen. Nicht in den Momenten der Stärke. Da sind wir an anderen Stellen zu finden, aber nicht in der Nähe Jesu. Das wünsche ich uns als Gemeinde. Paulus hat eine ganze Menge von Themen an dieser Stelle noch mit drin. Das lasse ich alles aus. Das kann man nachlesen. Sich nochmal Gedanken machen darüber. Aber dieses Grundgesetz, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, hör das doch mal als eine Art Naturgesetz, als eine Art geistlicher Mechanik. Wenn du das so und so machst, setzt du eine geistliche Mechanik im Reich Gottes in Kraft, die deine eigene Kraft übersteigt. Paulus nennt das Geist Gottes. Amen. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?